Er war der erste Jesuit in Deutschland. Er gehörte gemeinsam mit Ignatius von Loyola und Franz Xaver zur Gründergeneration des Ordens. Er hatte mit ihnen gemeinsam studiert, war ihr Nachhilfelehrer und sie hatten sogar gemeinsam in einem Studienkolleg gewohnt. Aber während Ignatius und Xaver berühmte Heilige wurden, blieb Peter Faber merkwürdig unbekannt. Für Papst Franziskus ist er aber eines der wichtigen Vorbilder. Im Interview mit der Zeitschrift Civiltà Cattolica hat er ihn als solches bezeichnet und auch Evangelii Gaudium, das Lehrschreiben zur Reform von Kirche und geistlichem Leben, bezieht sich an einer Stelle direkt auf ihn. Er sei ein reformierter Priester, ein Titel, der auch der gesamten ersten Generation des Ordens gegeben wurde. Bei Fabers kurzen Einsätzen in Deutschland könne man sehr gut sehen, was diese Reform für ihn bedeute, erzählt Jesuitenpater Klaus Schatz, Kirchengeschichtler in Frankfurt am Main.
Er war in Worms, in Regensburg, in Mainz und in Köln, wo er auf einen Katholizismus traf, der irgendwie noch lebendig war. Also sagen wir mal, er war in Städten, die jedenfalls noch katholisch bleiben wollten, wo er natürlich vieles an Defizienzen, an Reformbedürftigkeit, an Mängeln feststellte.
Nach der Reformation, während der letzten und schließlich erfolglosen Versuche der Versöhnung zwischen der katholischen und den sich etablierenden protestantischen Kirchen, kommt Faber insgesamt dreimal nach Deutschland. Die angesprochene Reformbedürftigkeit war groß. Über 100 Jahre lang hatte es immer wieder Beschwerden gegeben. Gleichzeitig hatten im Zuge der Reformation die konfessionellen Verhärtungen bereits Form angenommen. Ausgleich und Gespräch zwischen den Parteien wurden immer schwieriger.
Seine Deutschlandaufenthalte sind ja nicht geplant. Er kam mehr oder weniger zufällig nach Deutschland in Begleitung des kaiserlichen Gesandten Ortiz, mit dem er eigentlich nach Spanien reisen sollte. Er ist bei den Religionsgesprächen in Worms und Regensburg dabei, 1540/41, und vor allem ist er konfrontiert mit der desolaten Situation des Katholizismus oder der Reste des Katholizismus in Deutschland. Und seine Bedeutung besteht eigentlich darin, dass er erkennt, das Entscheidende ist, ganz einfach geistlich anzusetzen durch Individualseelsorge und speziell durch seine Exerzitien.
Von Ignatius von Loyola ist das Lob überliefert, von allen, die er kenne, könne Peter Faber die Exerzitien am besten begleiten. Sein berühmtester geistlicher Schüler, der dann auch Jesuit wurde, war der spätere Heilige und Kirchenlehrer Petrus Canisius, der zeitlebens seinen Respekt vor Faber bekundete. Faber kann also als Patron der Exerzitien gelten. Er ist, während seiner Aufenthalte, immer wieder zwischen Hoffnung und Resignation hin- und hergerissen. Sein Tagebuch berichtet ausführlich darüber. Er gibt aber nicht auf, sondern setzt auf diese Exerzitien, die er nach Deutschland bringt. Sie werden seine Antwort auf die Herausforderungen durch Krise und Reformation, so Professor Schatz.
Peter Faber ist sehr skeptisch gegenüber allen politischen Versuchen, mit der Reformation in Deutschland fertig zu werden. Sei es militärische Lösungen, sei es, was bei Karl dem V. ja damit verbunden war, die sogenannte Dialoglösung, also das heißt durch Verhandlungen, irgendwie durch Konzessionen, die man gibt, dann doch noch die Kirchenspaltung verhindern zu können und doch noch ein Einvernehmen zu schaffen. Er sagt, die Probleme, die stellen sich nach ihm auf persönlicher Ebene. Und von da aus meinte er, die entscheidende Antwort auf die Reformation ist auch nicht im Theologischen zu geben, sondern durch Reform und Besinnung auf das Eigentliche. Wie weit er da jetzt die letzten theologischen Wurzeln der Reformation wirklich getroffen hat, ist eine andere Frage. Ich würde sagen, nein, aber das war schon ein wesentlicher Aspekt, dass er zumindest solche, die katholisch bleiben wollten, dazu hinführte, es dann entschieden zu sein und durch die Exerzitien eine bewusstere Entscheidung zu vollziehen.
Das Novum der Exerzitien sei damals gewesen, dass diese nicht nur Geistliches meditierten und vertieften, sondern auf einen Wandel, eine Reform des eigenen Lebens hin ausrichteten. Was muss sich im Leben ändern, wenn ich wirklich als überzeugter Christ leben will? Das bedeutet aber nicht eine Spiritualisierung des Problems der Reform, so Pater Schatz.
Eine entscheidende Vorfrage, damit jede Reform nicht bloß in Äußerlichkeiten sich erschöpft, ist ja doch die, was wird innerlich bei den Menschen anders? Und da würde ich sagen, das ist letzten Endes das Herzstück der Reform, die innere Erneuerung. Man kann das sicher nicht gegeneinander ausspielen, also dass das nicht von äußeren, vielleicht notwendigen Reformen dispensiert, die ja dann durchaus auch in der Geschichte geschahen, weil irgendwie ist es im Gefolge des Konzils von Trient geschehen. Aber das kann man nicht gegeneinander ausspielen, aber das ist der entscheidende Hintergrund und die entscheidende Wurzel.